HR-Info. Das war das Thema am Morgen.
Artenvielfalt AD. Die rote Liste der Weltnaturschutzunion.
In diese Liste aufgenommen zu werden, ist für Tiere und Pflanzen einerseits eine Auszeichnung, denn wer auf dieser Liste steht, ist eines besonderen Schutzes würdig. Aber es ist andererseits ein Alarmsignal, denn wenn Tiere und Pflanzen auf der roten Liste landen, dann haben sie Schutz auch besonders nötig. Regelmäßig wird die rote Liste der Weltnaturschutzunion aktualisiert und bevor wir heute im Laufe des Tages diese neueste Version in die Hand bekommen, erklärt uns unser Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner erst einmal, was es genau mit dieser roten Liste auf sich hat und wem die zweischneidige Ehre zuteil wird, dort aufgenommen zu werden. Gleich zu Anfang meldet sich da schon mal der eine oder andere.
Der afrikanische Löwe, der Gelbwangenkakadu, der indische Elefant. Die drei haben etwas gemeinsam. Sie sind in ihrem Bestand bedroht, besagt die Rote Liste der Weltnaturschutzorganisation IUCN. Diese Rote Liste gibt Auskunft darüber, wie häufig oder selten Tiere, Pflanzen und andere Lebewesen um uns herum sind, darunter zahlreiche Arten, von denen viele Menschen noch nie im Leben gehört haben dürften, etwa die Tabaskoschildkröte, der Erbsenkugelfisch oder der Antillenochsenfrosch. Die rote Liste der IUCN macht deutlich, so steht es um die Artenvielfalt auf unserem Planeten. Dazu fasst sie Informationen über ausgestorbene, verschollene, gefährdete, aber auch ganz häufige Arten zusammen. Gesetzgeber und Behörden nutzen sie als Grundlage für ihr Handeln im Arten-, Natur- und Umweltschutz. Dadurch wird die rote Liste zu weit mehr als nur zu einer Aufzählung von Arten, vom Steinpilz bis zum Streifengnu. Aber man muss aufpassen, denn neben der IUCN-Liste gibt es noch weitere rote Listen mit ähnlicher Zielsetzung. Etwa die für gefährdete Nutztierrassen oder die für gefährdete Lebensräume Europas. Sie haben meist einen stärkeren Regionalbezug und werden von anderen Einrichtungen herausgegeben als der IUCN. In Deutschland etwa vom Bundesamt für Naturschutz. Auch speziell für Hessen gibt es rote Listen des Wiesbadener Umweltministeriums, von den Moosen über die Bienen bis zu den Vögeln. Rechtswirksam sind rote Listen nur in wenigen Staaten, wie etwa in der Schweiz. In der Schweiz sitzt auch die IUCN, die erfand ihre internationale rote Liste im Jahr 1964. Aktuell wird sie mindestens zweimal jährlich aktualisiert. Dazu arbeitet die IUCN mit Hunderten von Experten zusammen, mit einzelnen Forschern ebenso wie mit Naturschutzorganisationen. Zuletzt umfasste die Liste über 116.000 Arten, von denen sind mehr als 31.000 bedroht, das sind fast 30%. Ja, und bis Ende 2020 will sich die IUCN noch steigern und den Bedrohungszustand von 160.000 Arten dokumentiert haben. Dazu werden die Arten in verschiedene Bedrohungskategorien eingeteilt, die geben an, wie stark die jeweilige Art bedroht ist. Das Spektrum reicht dabei von nicht bedroht bis ausgestorben. Gibt es zur Bedrohung einer Art noch Wissenslücken, wird auch das vermerkt. Die wenigsten Wissenslücken übrigens gibt es derzeit bei den Pflanzen aus der Verwandtschaft der Nadelbäume, bei Amphibien, bei Säugetieren und Vögeln. Am Ende ein Hoffnungsschimmer. Seit einigen Jahren nämlich gibt es nicht nur rote Listen, sondern auch blaue Listen. Auch da geht wieder die Schweiz mit gutem Vorbild voran. Ja, und welchen Zweck haben nun diese blauen Listen? Sie führen auf, welche Arten vor dem Aussterben bewahrt werden konnten. Auch das geht also, wenn man nur will.
Gleichsam als Mahnung an uns veröffentlicht die Weltnaturschutzunion regelmäßig die sogenannte Rote Liste bedrohter Arten. Heute Nachmittag ist es wieder soweit. Und darüber habe ich vor der Sendung mit Jens-Ove Heckel gesprochen. Er ist Tierarzt, Direktor des Zoos in Landau in Rheinland-Pfalz und Vorsitzender der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz. Herr Heckel, die Weltnaturschutzunion schreibt über die Rote Liste, sie sei der Gesundheitscheck unseres Planeten, das Barometer der biologischen Vielfalt. Ist sie wirklich so wichtig?
Ja, dieser Begriff des Barometers der biologischen Vielfalt ist recht gut gewählt, wobei man sagen muss, zeigt ja nur die halbe Wahrheit, weil wir viel weniger Tierarten kennen als wissenschaftlich geschulte Menschen, als tatsächlich existieren. Und letzten Endes kann eine rote Liste dann auch nur darüber urteilen, was wir kennen, Da sind die Zahlen schon schlecht genug. Es werden über 30.000 Tier- und Pflanzenarten inzwischen als bedroht aufgeführt. Das ist aber ja nur ein Bruchteil dessen, was möglicherweise noch gefährdet ist. Und wenn wir dann sehen, dass nächste Verwandte von uns weitere Affenarten, fast 20 Stück in der Gefährdungskategorie höher gerückt sind, dass Tierarten, die man vor wenigen Jahren noch gar nicht auf dem Fokus hatte, wie Schuppentiere oder viele Singvogelarten, immer stärker gefährdet sind, dann muss einem das zu denken geben. Und ein Begriff ist in Ihrer Anmoderation gefallen. Es wird ja gerne von Aussterben von Arten gesprochen. Ja, das hat schon lange stattgefunden, aber wir müssen hier von menschengemachten Situationen reden und es ist dann Ausrotten. Und das ist ein großer Unterschied.
Wenn Sie nun nachher in die rote Liste hineingucken, in die aktuelle, und da ein neues Tier auf der Liste erblicken, was würde das dann ganz konkret für Ihre Arbeit in der Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz bedeuten?
Die Einordnung in eine der Bedrohungskategorien bezieht ja auch immer eine zeitliche Dimension mit ein. Und das ist das, was uns besondere Sorgen machen muss, wenn in immer kürzeren Abständen immer mehr Tierarten auf die rote Liste kommen oder in einer Bedrohungskategorie nach oben rutschen. Häufig ist es ja so, dass es eben nicht nur die eine Tierart betrifft, die dann gelistet wird, sondern letzten Endes sind viele andere Arten im gleichen Bedrohungsfahrwasser. Hinzu kommt, dass viele Arten unbekannt sind. Auch da ist noch viel Arbeit zu leisten und die Priorität, sich für etwas einzusetzen, steigt natürlich, je höher die Gefährdungseinstufung ist. Die Zoologische Gesellschaft hat mehrere Beispiele, wo wir allerdings dann Tierarten doch zumindest vom Klippenrand noch wieder zurückziehen konnten. Wenn ich da an den Prinz-Alfred-Hirsch denke von den Philippinen oder den Rotsteiß-Kakadu der Philippinen oder den Buschmannhasen in Südafrika.
Wie machen Sie das? Wie reißen Sie diese Tiere vom Klippenrand zurück?
Es ist so, dass häufig erstmal das Aneignen von Wissen über die tatsächliche Situation und auch über die Bedrohungsursachen sehr wichtig sind, um einen sinnvollen Ansatz zu finden. Dann ist es so, dass die Zusammenarbeit mit lokalen Naturschutzkräften und Behörden sehr wichtig ist. Häufig ist es so, dass die zuständigen Behörden in ihren eigenen Ländern gar nicht um die Bedrohung bestimmter Arten wissen. Und wer darüber nicht weiß, kann auch nicht handeln und entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten. Ich sag mal so, da muss man das Rad nicht neu erfinden. Da gibt es viele bewährte Prinzipien, die da anzuwenden sind. Das ist aber auch nicht für jede Tierart, die dann bedroht ist, immer gleich. Und wir stimmen unsere Möglichkeiten in der Regel mit Partnern dann ab.
Bei der roten Liste denken die meisten von uns ja fast immer an Tiere, die im Dschungel wohnen, Orang-Utans oder exotische Vögel zum Beispiel. Aber das Artensterben findet ja auch hier bei uns statt, direkt vor unserer Haustür. Was können denn wir alle, jede und jeder Einzelne von uns dagegen tun?
Ja, das ist richtig. Wir denken bei aussterbenden oder ausgerotteten Arten immer in die Ferne. Aber wenn man sich anguckt, dass im Moment allein für Deutschland 40.000 Tier- und Pflanzenarten bewertet wurden, davon circa ein Viertel bedroht oder ausgerottet sind, dann muss einem das auch zu denken geben. Und ich hier als in der Pfalz ansässig habe ganz konkret ein Beispiel vor Augen, nämlich eine Unterart des Haselhuhns, das sogenannte westliche Haselhuhn, was für die Region hier endemisch ist, das heißt nur hier vorkommt, was uns sprichwörtlich vor den Augen wegstirbt und wir nicht sicher sind, ob wir hier noch früh genug kommen mit Schutzmaßnahmen, um diese Tiere zu erhalten.
Sie sind ja nicht nur Tierarzt und Artenschützer, sondern auch Zoodirektor. Können Zoos dabei helfen, Tierarten zu erhalten? Sie sind ja nicht die natürliche Umgebung von Tieren.
Man kann ganz klar sagen, dass die Zoos, die in Verbänden organisiert sind, mit mehreren 100 Millionen Besuchern im Jahr natürlich ein ganz wichtiges Pfund haben, mit dem sie wuchern können. Sie gehören zu den wichtigsten Naturschutzplayern, vor allen Dingen dann auch mit einem speziellen Artenfokus. Viele Kenntnisse, die es über Tierarten gibt und die auch notwendig sind, um sie zu schützen, konnten in Zoos gewonnen werden. Und durch zum Beispiel die Einführung sogenannter Artenschutz-Euros haben Zoos inzwischen beträchtliche Mittel und können erheblich dazu beitragen, über Projekte vor Ort das Ausrotten von Arten mit zu verhindern.
Wenn von gefährdeten Tierarten die Rede ist, dann denken die meisten von uns vielleicht zuerst an Orang-Utans, an Panda-Bären oder an sibirische Königstiger. Aber es gibt auch bei uns bedrohte Tierarten. Welche das sind, werden wir im Laufe des Tages der neuen roten Liste entnehmen können, die regelmäßig von der Weltnaturschutzunion aktualisiert wird. In der bisherigen Version galt zum Beispiel der Rotmilan als bedroht, von dem es auf der ganzen Welt immer weniger Exemplare gibt. Dieser elegant aussehende Vogel ist vor allem bei uns in Hessen daheim und Fachleute sagen deshalb, dass wir hier in Hessen eine besondere Verantwortung für ihn haben. Unser Reporter in der Rhön, Michael Pörtner, stellt uns diesen seltenen Vogel vor. Und er hat mit Menschen gesprochen, denen er am Herzen liegt.
Manfred Hempel zählt ehrenamtlich die Rotmilane in der Rhön. Mit seinem Feldstecher erspäht er einen über diesem Maisfeld bei Hof Bieber.
Er ist sehr hoch, zieht dort seine Kreise und sucht Beute am Boden. Kaum ein Flügelschlag sieht man, er gleitet im Wind und wenn er irgendwas entdeckt hat, dann zieht er auch dorthin.
Die Rhön ist ein UNESCO-Biosphärenreservat. Seit mehr als 5 Jahren läuft hier ein Artenschutzprojekt für den Rotmilan. Nicht mehr als 30.000 Brutpaare leben auf der ganzen Welt, 1% davon in der Rhön. Warum ausgerechnet hier? Biologin Heidelinde Witzmann betreut das Artenschutzprojekt.
Weil die Rhön eine historisch gewachsene Kulturlandschaft ist, die einen wunderschönen Wechsel aus Wäldern und Offenland und Agrarland bietet. Und das ist etwas, was ganz vielen Greifvögeln zugutekommt, dem Rotmilan besonders, weil er eben in Mischwäldern brütet, vor allen Dingen am Waldrand und dann eben Offenland jagt.
Aber der Rotmilan steht auf der roten Liste der bedrohten Tierarten ganz oben. In der Landwirtschaft werden Ackerflächen intensiv genutzt. Da ist kein Platz mehr für Randstreifen, Hecken und Gräben, wo der Rotmilan Mäuse jagen könnte. Waschbären lieben Vogeleier. Der Klimawandel mit Starkregen dezimiert den Nachwuchs. Windräder wie die 3 Rotoren im Wald gegenüber sind des Rotmilans tot. Nicht nur hier, auch nebenan im Vogelsberg.
Gerade dieses Gebiet hier um Hof Bieber ist ein Rotmilan-Dichtezentrum und das ist eben im Vogelsberg genauso. Da gibt es ganz, ganz viele Rotmilan-Paare, die dort brüten und die brüten eben am Waldrand. Und wenn die Rotmilane aus dem Süden zurückkommen, Ende des Winters, suchen sie sich Bäume, auf denen sie nisten wollen und dann fliegen sie über die Wälder. Und da gucken sie meistens nach unten und nicht nach vorne und da kommt es immer wieder dazu, dass sie mit den Windrädern kollidieren.
Vielerorts dürfen Windräder deshalb gar nicht erst gebaut werden oder sich nur zu bestimmten Zeiten drehen. Gegen Waschbären helfen Manschetten an den Bäumen, damit diese nicht zu den Horsten hochklettern können. Wenn es zu viele sind, müssen sie abgeschossen werden. Und Landwirte bekommen Geld dafür, wenn sie dem Rotmilan mehr Lebensraum lassen. Ehrenamtliche wie Manfred Hempel finden den Schutz des Rotmilans gut.
Ja, der Vogel an für sich, der fasziniert. Und wer ein bisschen mit Ornithologie zu tun hat, der kann nur begeistert sein von diesen Vögeln.
Ja, heute kommt sie raus, die aktualisierte rote Liste der bedrohten Arten. Sie ist eine Art Zustandsbericht, wie es um unsere Tier- und Pflanzenwelt steht. Herausgegeben wird sie von der Weltnaturschutzorganisation IUCN und das schon seit 1964. Zu den ersten Herausgebern vor 56 Jahren zählte der damalige Frankfurter Zoodirektor Bernhard Schimek. Mit Stefan Hübner aus der h-info-Wissenschaftsredaktion habe ich vor der Sendung darüber gesprochen. Stefan, was erwartest du denn von diesem Update der Roten Liste heute?
Gutes und Schlechtes zugleich. Also das Schlechte, ich gehe davon aus, dass die Anzahl der gefährdeten und vom Aussterben bedrohten Arten weiter steigen wird. Von vielen Arten, da werden wir erfahren, dass sie noch seltener geworden sind, als sie es ohnehin schon waren, weil sie zum Beispiel in Gebieten leben wie auf Madagaskar oder auf den Philippinen, wo es praktisch keine originäre Umwelt mehr gibt. Das Gute ist dabei vielleicht, dass von roter Liste zu roter Liste immer mehr Arten daraufhin untersucht werden, ob ihre Bestände schrumpfen, ob sie stabil sind oder wachsen. Also da rechne ich damit, dass die neue Liste erstmals Bestandsschätzungen für über 120.000 Arten liefern wird. Das ist ein immenser Anstieg im Vergleich zu Jimeks Zeiten. Da umfasste die gerade mal 523 Arten. Aber trotzdem ist das ja vielleicht ein 16., 17. aller bekannter Arten.
Stefan, wenn die rote Liste der IUCN so unvollständig ist, wofür ist sie dann überhaupt gut?
Nun, obwohl da nicht alle Arten von Lebewesen aufgelistet sind, da gibt die Liste doch eine Orientierung. Sie ist für Gesetzgeber und für Behörden eine wichtige Grundlage, wenn es darum geht, festzulegen, wie handelt man künftig im Umwelt- und Artenschutz. stellt man beispielsweise ein bestimmtes Gebiet unter Schutz. Ne? Wenn dort Arten vorkommen, die stark gefährdet sind oder die vom Aussterben bedroht sind, da ist so eine rote Liste-Kategorie, kann da ein starkes Argument sein. Die rote Liste der IUCN, die ist also eine Art Entwicklungsimpulsgeber für den Natur- und Artenschutz. Auch wenn sie vor allem Wirbeltiere berücksichtigt und Pilze zum Beispiel völlig unterrepräsentiert sind. Allerdings, ehrlich gesagt, sind sie auch meistens dann die Wirbeltiere, die für den Artenschutz einnehmen, also mehr die Orangs als die Bakterien.
Jetzt ist mir beim Recherchieren aufgefallen, dass es offenbar nicht nur die rote Liste der IUCN gibt, sondern eben auch noch andere, zum Beispiel die rote Liste der gefährdeten Tier-, Pflanzen- und Pilzarten Deutschlands. Wieso gibt es nicht nur eine und warum listet zum Beispiel die deutsche Liste die Kegelrobbe als stark gefährdet auf, aber die IUCN nicht?
Nun, die IUCN, die betrachtet die Bestandsentwicklung weltweit. Und jetzt eine deutsche, eine österreichische oder eine Schweizer Liste zum Beispiel, die geht noch mal viel genauer auf die Verhältnisse im jeweiligen Land ein. Und es geht auch noch spezialisierter, denn es gibt ja auch rote Listen, die sich nur auf ein Bundesland zum Beispiel beziehen, wie auf Hessen. Und die liefern dann am Ende also dem regionalen Artenschutz noch mal eine ganz präzise Grundlage und werden dementsprechend auch nicht von der IUCN, sondern von den jeweiligen Umweltministerien veröffentlicht. Ja, und bei der Kegelrobbe, die du angesprochen hast, bei der ist das so, dass da speziell die Ostseepopulationen in Deutschland bis etwa 1920 fast ausgerottet worden waren. Die Tiere wurden gejagt als Fischereikonkurrenten, die Meeresbiotope wurden vergiftet, zerstört und erst so seit etwa 30 Jahren nehmen die Bestände wieder zu, weil es Jagdverbote gibt, weil weniger Umweltgifte in Umlauf kommen. In anderen Gegenden erging es den Robben eben besser als in Deutschland und deswegen gibt es da unterschiedliche Gruppierungen.
Stefan, gibt es eigentlich Tierarten, die gewissermaßen gerettet wurden und jetzt nicht mehr auf der roten Liste stehen?
Was ja ganz interessant ist, ist, dass auf der roten Liste zu stehen nicht zwangsläufig bedeutet, dass man bedroht ist. Auch die Stockente, die steht zum Beispiel auf der roten Liste drauf, aber eben in der Kategorie nicht bedroht. Nichtsdestotrotz gibt es da nicht nur Arten, bei denen alles schlechter wird, sondern es gibt auch Arten mit einem Aufwärtstrend und natürlich gibt es auch Arten, die vor dem Aussterben bewahrt werden konnten, weil sich Artenschützer eben um sie gekümmert haben. Unser größtes Wildrind zum Beispiel, das Wisent, der Waldrapp-Ibis, den es früher mal in den Alpen auch gab, die Hawaii-Gans, ne, um nur mal so drei Klassiker zu nennen. Und gelegentlich, da werden sogar ausgestorben geglaubte Arten wiederentdeckt. Unlängst zum Beispiel das Blauaugentäubchen in Brasilien, da dachte man, dass das seit 1941 ausgerottet sei.
Wenn man dieses Blauaugentäubchen jetzt nicht wiederentdeckt hätte, wäre das denn so schlimm gewesen? Also etwas polemisch mal gesagt, wir entdecken doch ständig auch neue Spezies. Wenn die eine ausstirbt, kommt eben eine andere dazu.
Ja, das ist in der Tat polemisch, denn wenn man genau hinschaut, kommt ja keine neue Art dazu. Die Arten, die die Forscher neu entdecken, die gab es ja vorher schon auf der Welt. Wenngleich für uns eben über Jahrzehnte, Jahrhunderte irgendwie im Verborgenen. Die sind ja jetzt nicht plötzlich neu entstanden. Und deswegen ist jede Art, die verschwindet, ein ganz immenser Verlust, weil wir gar nicht wissen, welche Folgen der haben wird. Man muss sich das vielleicht so vorstellen, dass alle Lebewesen miteinander vernetzt sind, zu so einer Art großem Teppich des Lebens, der die Erde trägt. Und das ist so ein wertvoller, alter, farbenprächtiger Perserteppich. Und mit jeder Art, die verschwindet, gleicht dieser Teppich des Lebens mehr so einem löchrigen Spitzendeckchen. Und eines vermutlich nicht allzu fernen Tages macht's dann Ratsch.
HR Info. Das Thema. Wer's hört, hat mehr zu sagen.